Hallo und herzlich willkommen zum Data Express Episode 63, der Podcast von Data Disrupted, in dem sich die Kerstin, die mir gegenüber sitzt, und der Wolfgang, das bin ich, unterhalten über Neuigkeiten aus der Welt der Enterprise-IT-Infrastruktur. Wir haben heute Dienstag, den 28. Oktober 2025. Die Kerstin war vor 2 Wochen ungefähr auf der ITSA in Nürnberg, diese Security-Messe, und wir waren gemeinsam letzte Woche in Regensburg bei der S2N und hatten dort einen Vortrag über Storage-Infrastruktur für KI-Umgebungen. Und darüber wollen wir heute reden, zum Beispiel. Aber erstmal machen wir ein bisschen Housekeeping. Es gibt nämlich Neues bei der Kerstin, dieses bei der Zeitung.
Richtig, genau. Ich bin jetzt die rasende Reporterin für die irgendein Abendblatt. Nein, natürlich nicht. Ich bin jetzt tatsächlich Vollzeit, nicht Jurist, Journalist. Oh Gott, muss ich aufpassen, was man hier sagt. Es wird schlimmer im Alter, Leute, ich sag's euch. Ja, ich bin jetzt Vollzeit Journalist. Seit 1.9. habe ich mich verkauft an ein Londoner Tagblatt. Zeitschrift heißt Computing. Wir berichten tatsächlich über Themen aus dem Welt der Computing. Der was?
Nix.
Die Zeitung selber, also jetzt sage ich auch schon Zeitung.
Also so Online-Magazin, das ist ein Online-Magazin eigentlich.
Online-Magazin,
ne?
Also ich weiß nicht, ob heute noch jemand Zeitungen macht, außer Heise vielleicht.
Ja, aber tendenziell keine gedruckten mehr.
Eher nicht so.
Wenn du da anfängst.
Die gibt es tatsächlich schon seit 50 Jahren, den Brand, in USA und in UK und jetzt eben seit 1.9. auch in Deutschland mit Moi. Und wir berichten halt, was es so Neues gibt aus eben auch der Welt der Enterprise-IT. Sind allerdings nicht nur auf technologische und technische Themen beschränkt, sondern da stehen dann auch so Sachen wie Nachhaltigkeit, Diversität und ja, solche Themen im Vordergrund, vor allem halt Nachhaltigkeit und Diversität jetzt nicht nur mit Women in Tech, sondern tatsächlich auch diverse IT-Landschaften, die durchaus auch etwas tun können für die Widerstandsfähigkeit einer Firma. Das ist vielleicht auch ganz gut, da nicht nur auf immer die gleichen Hersteller zu vertrauen, sondern da vielleicht auch mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen und sich so etwas unangreifbarer zu machen. Aber darum geht's unter anderem auch in den Artikeln. Um KI geht's viel. Das ist natürlich momentan beherrscht das alle Schlagzeilen, auch die ITSA-Brücke.
Nein, ich meinte was anderes kurz, um das zum Abschluss zu bringen. Das heißt aber auch, dass auf Data Disrupted, wo du ja bisher viel veröffentlicht hast, das ist momentan pausiert. Wir werden weiter den Podcast machen, aber neue Artikel schaut es eher erstmal nicht danach aus. Ich weiß nicht, ob ich dazu komme, irgendwas zu schreiben. Wahrscheinlich eher auch nicht. Bisher habe ich es auch nicht geschafft. Also warum dann jetzt?
Ja. Wir haben kein Video, ne? Ihr könnt mich gerade nicht sehen.
Der Podcast wird mehr oder weniger bleiben.
Am Boden. Ja, die Änderung haben wir ja schon angekündigt. Also der Blog ist eingefroren. Die alten Artikel gibt es natürlich noch. Die könnt ihr im Archiv nachlesen. Und nachdem ich jetzt auch ab und zu mal bei mir wieder abschreibe, finde ich es interessant, dass selbst die Dinger, die ich vor 3-4 Jahren geschrieben habe, immer noch hochaktuell sind. Und eigentlich jetzt genau das passiert, was ich vor 3 Jahren schon erzählt habe. Es ist wahnsinnig interessant.
Wo kann man dich jetzt lesen?
Jetzt kann man mich natürlich bei computingdeutschland.de lesen. Link gibt's in den Shownotes, wie immer. Wir werden auch statt Data Disrupted Artikel werden wir natürlich die Computing Artikel in den Shownotes verlinken. Wir werden dort auch die Themen aufgreifen und ein bisschen drüber sprechen. Irgendwann wird es auch einen Computing Podcast geben, wo es dann auch wieder um andere Themen gehen wird. Aber ich denke mal so, den Data Disrupted, also Data Express und Data Explorer, das können wir weitermachen, weil das kommt sich da auch nicht ins Gehege und das ist eh was ganz anderes, als was wir bei Computing machen werden dann irgendwann, genau. Ja, und Data Disrupted, wenn ihr mal Podcast haben wollt für eure Firma, wir haben uns ja da so ein bisschen anders aufgestellt jetzt auch, also nachdem wir hier so Erfahrungen gesammelt haben, speziell der Herr Stief im Podcast produzieren, Post-Production, Equipment
man
sammeln, etc.
Kann
man uns mieten, genau, für genau diese Sachen. Wir planen das mit euch, also wirklich von der ersten Sekunde bis zur letzten, bis zur Veröffentlichung oder eben auch nur Teile davon, wenn nur jemanden braucht für die Post-Production, das machen wir auch. Also da jetzt ein bisschen ein anderer Fokus. Kohle kommt woanders her. Nachdem ihr uns ja bei Data Disrupt nicht zahlen wolltet für die Artikel, musste ich gucken, wo ich meine Brötchen herbekomme. Oh, heul. So, das war dann der Werbeblock. Ich hatte schon eine Brücke gebaut.
Nürnberg. Die Sicherheit in Nürnberg.
Oh Gott, ja, welche Sicherheit.
Du warst ja alle drei Tage.
Ich war alle drei
Tage.
Ja, ich war alle drei Tage da. Es ist dieses Jahr...
Als Frau von der Presse, ne?
Man konnte, ja, das war auch der einzige Vorteil. Die Messe ist ja gewachsen. Also ich habe nicht gedacht, dass es noch schlimmer werden kann nach dem letzten Jahr, aber sie haben es tatsächlich geschafft, da noch was draufzusetzen. Das Messegelände in Nürnberg ist halt einfach eine ziemliche... ein ziemlicher Totalausfall. Diese Messe Nürnberg, die ist wie so Waben gebaut und man kommt nicht so richtig von einer Wabe in die andere. Oder?
Das war sicher, als man das gebaut hat, ja, und ich vermute, in den 80ern war das total super modern.
War das mega modern. Also heute ist es einfach nur pain in the ass. Also ja, mittlerweile hatten die 5 Hallen.
Ja.
Die erstreckten sich zwischen dem Eingang Nord und dem Eingang Ost. Das ist für alle die mit dem Auto angereist sind, der Parkplatz vor dem Reichsparteitagsgelände-Ding da. Und der andere Eingang ist für alle die mit der U-Bahn anreisen, gegenüber von der U-Bahn-Haltestelle. So, und dazwischen waren jetzt diese 5 Hallen. Man konnte irgendwie so halb im Kreis gehen, aber auch nicht richtig. Und ich bin, den ersten Tag war ich in der einen Halle völlig lost. Ich bin überhaupt nicht mehr rausgekommen. Ich dachte, ich muss da übernachten. Und die Hersteller sind, also früher TM, wenn du da auf die Itza gegangen bist, da bist du halt reingekommen. Da bist du gleich erstmal in den IT-Watch-Stand gefallen und dahinter waren dann so die anderen Leute.
Ja, da
Deutschen.
Waren es aber auch nur 2 Hallen.
Ja, aber das war irgendwie organisierter. Du hattest dann irgendwie so wirklich ein thematische Inseln in den Hallen. Und das war halt jetzt überhaupt nicht mehr. IT-Watch war irgendwo versteckt. Wahrscheinlich der Stammplatz, den sie 2009 hatten mal, der jetzt mittlerweile völlig irrelevant ist. Und der Rest war irgendwie über die anderen Hallen verteilt. Dazwischen, ich wusste nicht, dass es so viele Distributoren gibt. Dazwischen fast nur noch Distributoren. Führt dazu, dass so Hersteller wie Fortinet bei jedem Distributor dann irgendwie einen Mini-Stand haben. Und doch, die hatten, glaube ich, diesmal auch wieder einen großen Stand. Aber es ist halt überall das Gleiche. Und apropos überall das Gleiche, tatsächlich auch die IT-Sicherheit sind ja Herdentiere. Wenn da einer schreit, Angriffsflächenmanagement, dann rennt die ganze Branche dahinterher. Und natürlich alles mit KI und
ja, klar.
Überhaupt keine überhaupt keine Diversifizierung mehr. Also das war wirklich traurig zu sehen, dass da jeder mit den gleichen Marketing-Slogans geworben hat. Und wo ich mir denke, so, ja, kein Wunder, dass die Leute Cisco kaufen.
Die Diversifizierung ist über die Farbe der Weboberfläche.
Ja. Ja.
Ist jetzt boshaft.
Ja,
die haben sicher alle irgendwie ihre Ideen und ihre Gründe, das zu machen. Wobei natürlich bei Gründe, das zu machen, ganz häufig auch quasi mitschwingt, wo halt die Kohle gerade zu holen ist.
Ja, also
wenn gerade die Kohle mit AI zu holen ist, sowohl von Investoren als auch von Kunden, dann schreibt man irgendwie AI drauf und macht irgendwie, das ist ja, wenn du es schaffst, die passenden Leute einzukaufen, vergleichsweise einfach, das Zeug ist im Grunde als Baukasten fertig da.
Ja.
Und da musst du das ein bisschen zusammenbauen und
selbst große Hersteller. Also es gibt ein paar Lichtblicke, die man dann so zwischen den Zeilen gefunden hat. Da muss man sich aber dann auch wirklich mit den Eingeweihten unterhalten, um das zu finden. Also mit den wirklich...
mit den Eingeweihten.
Eingeweihten. Ich sag Eingeweihten dazu. Also die wirklich da tief im Unternehmen irgendwo rumkrabbeln und Dinge entwickeln oder wissen... Also tatsächlich habe ich als Perle Sophos wiederentdeckt. Sophos kennt man ja von früher. Die haben auch irgendwann mal so einen ganz sexy Österreicher gekauft, wo alle ganz traurig waren und sind halt immer noch Briten. Aber die sind von einem Antivirus-Signaturensammler, haben die sich wirklich zu einer echten Sicherheitsplattform weiterentwickelt. Also das war es halt. Also eigentlich waren es drei Sachen, alles andere kannst du in eine Tonne kloppen. Die machen alles nur nach und nichts besser und strotzen nur so vor Schwachstellen. Da muss ich nur mal eine Fortinet oder eine Cisco nehmen, was da in den letzten Jahren an Schwachstellen aufgedeckt wurde und gefunden wurde. Und jeden Tag kommen drei neue dazu. Ich verstehe es wirklich nicht, warum derart immer noch daran festgehalten wird. Es gibt tatsächlich Alternativen. Also XM Cyber wäre jetzt mal so eine deutsche Alternative, gehören zur Schwarzgruppe, haben wir schon öfter genannt. Auch eine sehr moderne Plattform, halt von Grund auf modern konzipiert. Da ist nichts irgendwie hingefrickelt worden aus irgendwelchen uralten Paketfiltern rausgeboren, sondern die haben halt wirklich SOC von Anfang an gedacht. SOC, für den, der es nicht kennt, Security Operations Center. Palo Alto Networks, klar, mein Paradebeispiel, Firewall, mega krass. Ja, und lustigerweise eine Sophos, die mittlerweile sich nicht hinter einer Palo Alto Networks verstecken muss. Großer Nachteil bei den modernen Lösungen ist mir dieses Jahr erstmal so richtig ohne Cloud geht gar nichts mehr. Also abgesehen davon, dass die alle KI mittlerweile drin haben, kommst du gar nicht mehr drum rum.
Ohne das ist natürlich alles mit Security zu tun, das ist Cloud immer so, ja, so zweischneidig, ne? So,
ja. Aber auf der anderen Seite liebe ich Google dafür, dass die halt echt den besten Spam-Erkennung und Phishing-Schutz haben. Ja. Einfach aufgrund der schieren Masse, was sie
sowas geht, wenn du entsprechend skalierst, weil du halt dann viele Daten hast, die du untersuchen kannst, natürlich. Wenn du dann halt deine Firewall bei dir stehen hast in so einem Mittelständler mit irgendwie, lass es 100 Angestellte oder 200 Angestellte sein, da ist halt einfach zu wenig Traffic, als dass du irgendwie Mustererkennung großartig machen könntest. Na,
bis die merken, dass sie angegriffen wurden, ist der Insolvenzantrag schon durch. Also das sind halt wirklich diese Skalenvorteile oder Schwarmintelligenz, die man da nutzen kann. Der Begriff fiel auch ganz häufig in dem Zusammenhang, weil eben wenn ein Unternehmen angegriffen wird und man Angriffsmuster erkennt, kann man alle anderen warnen und entsprechend Schotten hochfahren. Also man kann schon davon profitieren und jetzt vertraue ich einfach mal so großen Anbietern wie Palo Alto Networks oder eben auch einer Sophos, dass die ihre Plattform im Griff haben und dass die auch den Datenschutz im Griff haben und dass da eben nichts liegt. Und wenn wir mal ehrlich sind, was geht darüber? Es sind Traffic-Daten, es sind Log-Files. Gut, man kann Rückschlüsse natürlich auch über die Infrastruktur daraus lesen. Man muss darauf vertrauen, dass die Mandantenfähigkeit so durchgezogen und durchgesetzt wird, wie es versprochen wird. Aber bisher ist mir ehrlich gesagt nichts bekannt, dass da irgendwas leaked oder broken wäre. Anders als bei Azure, wo man dann schon ganz gern mal auch die alle anderen Mandanten sieht mit den gleichen Zugriffsdaten.
Also das hat jetzt mit Security nur am Rande was zu tun, aber gerade die Tage wurde die CEO von Signal, von diesem Chat-Ding angegriffen, möchte ich nicht sagen, aber angegangen. Meredith Brooks oder so ähnlich. Die, weil irgendwie jemand sich darauf festgefressen hat, dass Signal halt auch AWS benutzt für die Landschaft. Und die sagt dann, ja, aber das ist dann alles von vorne bis hinten verkryptet und weder wir wissen den Key, AWS weiß irgendeinen Key. Das ist halt irgendwie hängt nur am User dran und wenn der das halt löscht, dann ist das Ding halt weg. Und also wenn man es halt ordentlich macht, dann wir sind jetzt nicht mehr zum Zeitpunkt Cloud plus ein Jahr, sondern wir sind irgendwie zum Zeitpunkt Cloud plus 10 Jahre oder 15 Jahre.
Ja. Also ich denke, die haben schon, die wissen schon, was sie tun. Wie wir kürzlich gesehen haben, ist es natürlich auch ein Single Point of Failure. Auch da hilft es vielleicht, sich cloudmäßig, wo es geht, ein bisschen divers aufzustellen, dass man nicht alles in der gleichen Cloud hat, wo wir schon mal bei diesem Thema sind. Auch da gibt es ja genügend Angebote, jetzt vielleicht nicht unbedingt aus Deutschland, leider, bedauerlicherweise. Das, was man hier kriegt, ist leider immer noch nur Hosting.
Und du hast ja so Infrastrukturen, so kritische, die hast du ja auch bei dir, wenn du es nicht in der Cloud betreibst, musst du es auch irgendwie aufbauen. Und wenn du das alles in den gleichen Serverraum hineinsteckst mit der gleichen Stromversorgung und dann kommt der Bagger und dann ist irgendwie sind deine beiden Standards weg. Das ist auch doof. Das macht im richtigen Leben auch keiner. Also
muss man sich nicht wundern, Und das ist ja, Multicloud ist ja heute auch kein Problem mehr. Also das ist ja alles mittlerweile so dermaßen agnostisch, alle Dienste mit den APIs kannst du das wunderbar miteinander verknüpfen.
Ja, was ich bin jetzt kein Cloud-Architekt, das würde ich sagen, das würde ich nicht unterschreiben. Ich denke, dass da schon eine ganze Reihe von irgendwelchen Spezialitäten gibt, irgendein Dienst, den es nur in AWS gibt oder irgendein Dienst, richtig, den es nur bei Azure gibt, ja, den du aber haben möchtest. Das und dann richtig, stehst du mit deinen, ja, APIs halt da.
Ja, aber das, ich denke, man muss es diversifizieren. Ja, es gibt bestimmte Dienste, die sind nur so in AWS umgesetzt oder nur so in Google Cloud umgesetzt. Man kann auch darüber streiten, welche KI-Frameworks jetzt die besseren sind. Welche Computer die leistungsstärkeren, im Hintergrund, die Hyperscaler, die basieren alle auf ungefähr der gleichen Infrastruktur, das ist alles Open Computing, Compute Project basierend, also es ist in der Regel eine offene Infrastruktur, die eben im Open Compute Project spezifiziert wurde, wo Microsoft und AWS und Google regelmäßig beitragen und Meta. Und also ich denke mal, so infrastrukturell ist bei den Hyperscalern kein großer Unterschied mehr. Unten drunter im Blech. Bei den Diensten sehr wohl, ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Daten habe, bin ich überhaupt nicht gezwungen, die Daten alle in AWS abzulegen, sondern da kann ich eben mit Overlays arbeiten, mit Software-Defined Sachen wie einer Pansura, wie einer, Gott, fällt mir jetzt gerade nicht ein, egal. Also da gibt es 1000 Angebote, die mir meine Daten oben drüber verwalten und die unten drunter wirklich cloud-agnostisch ablegen und dafür sorgen, dass die in richtigen Formaten. Und dann kann man halt schon mixen, dass man sagt, super cold hier, cold da, heiß dort. Also das geht dann schon.
Wobei Daten das kleinere Problem ist, glaube ich, bei sowas. Du hast echt dann die Herausforderung, dass du irgendwelche Dienste benutzt von dem.
Ja, aber die machen doch sowieso alle nur VMware. Ist doch eh egal.
Nein. Also sich irgendwelches eingebaute Datenbanken, die der Cloud-Provider liefert, ja, für irgendwelche Zwecke, ein Backup, das du dann irgendwie konsumieren, ja, kannst als API. Und wenn dann einfach mal so.
Ja, das sind die Snapshots.
So ganze Region weg ist, aus irgendwelchen, ja, blöden Gründen, dann ist halt alles, was in dieser Region, ja, drin ist, nicht mehr zugreifbar. Und wenn du dann nicht dafür sorgst, dass deine, oder vielleicht auch gar nicht dir den Gedanken machst, mhm, welche Dienste möglicherweise kritisch für dich sind und die, ja, du deswegen irgendwie repliziert betreiben können, ja, müsstest.
Das sind aber dann schon Gedanken, die ich mir vorher machen muss.
Na klar.
Sicherlich ein Haufen Legacy noch in den Firmen drin, wo genau diese Probleme hochkommen. Aber ich denke, je moderner Unternehmen denken und sind und ihre Dienste und Sachen verwalten, desto interoperabler sind die auch.
Da ist auch vielleicht doch.
Wobei Datenbanken und Snapshots und da macht ja wirklich jeder, also da gibt es zwar Spezifikationen, aber jeder implementiert sie anders. Das ist die große Herausforderung.
Was ich nur sagen möchte, ist, da ist vielleicht auch dieses aus dem Marketing, dieses Versprechen, mhm, von wegen, mach in die Cloud und wir kümmern uns um die Infrastruktur, ne? Da kann nichts passieren. Yeah. Ist halt auch so ein hehres Versprechen. Das ist so ähnlich wie Menschen heute der Meinung sind, wenn sie in ihrem Office 365 oder auch in Google Docs auf alte Versionen zurück können, mhm, dass sie dann Backup haben.
Nein.
That's something totally different.
Das ist
so. Aber das wird dir halt so unter Umständen marketingmäßig verkauft und dann konsumierst du das auch unter dieser Annahme. Und wenn du dann halt vielleicht nicht aufpasst oder nicht drüber nachdenkst oder niemand nass darüber nachdenkt oder falsch beraten wirst, dann passieren dann solche Dinge.
Das ist ein ganz, ganz großes Fass, was man da aufmacht. Aber ich meine, auch da gibt es einen Haufen Integrationen mittlerweile und
das ist alles machbar, du musst
genau dran denken. Du musst im Vorfeld dran denken, du musst es richtig konzipieren, aber genau, da scheitert es ja schon mal. Was wir auch in unserem Vortrag auf der S2N hatten, ne? KI kann man nutzen, die Arbeit passiert halt vorher. Ne? Welchen Storage ich dann einsetze, ist fast schon Nebenkriegsschauplatz. Nein, es ist wichtig, es ist absolut wichtig, versteht mich nicht falsch, aber wenn ich den besten Storage der Welt mit scheiß Daten füttere, dann kriege ich halt auch nur scheiß Ergebnisse raus. Muss man sich nicht wundern. Das heißt, im Vorfeld muss ich mir tatsächlich Gedanken machen, was will ich erreichen, was habe ich, wie muss ich das aufbereiten und dann auch wirklich so aufbereiten, dass der Dienst oder was auch immer man damit vorhat, was damit anfangen kann. Aber also, das sind ja die Probleme, Gott, was rede ich, ne? Mundfusselig hier, du siehst die Haare zwischen meinen Zähnen schon hervorsprießen.
Ich würde noch gerne kurz den Abzweig machen in Richtung digitale Souveränität. Nein?
Hier wird nicht.
Das wird ja.
Ist abgesagt. Jetzt offiziell.
Das wird ja gerade groß diskutiert.
Ja, ist abgesagt. Ganz offiziell. Bitkom hat gesagt, Big Tech ist alternativlos und BSI kauft sowieso nur Azure und Cisco und was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ey, das ist digitale Souveränität predigen und Cisco trinken. Also Entschuldigung. Es ist wirklich ein Drama. Es ist wirklich dramatisch. Die Politik redet seit Jahren von digitaler Souveränität, kriegt es nicht gebacken. Guck dir die Cloud-Dienste Made in Germany an. Noch nicht mal die eigenen Telekom-Kunden nehmen ihre eigenen Cloud-Services. Also hier Telekom verkauft noch nicht mal ihre eigenen Cloud-Services, weil sie wissen, wie kacke die sind. Es ist in Deutschland Cloud-Services und jetzt kommt mir hier nicht mit so Spacken wie Jonas oder 1&1, also das kann sie ja gar nicht.
Die machen auch Ernsthaftes.
Ja, weil es die Leute nicht besser wissen, aber wenn du wirklich mal reinschaust, das ist keine Cloud-Technologie. Vielleicht schon, klar haben die auch ein CEF und haben die auch...
Gerade vorhin sagtest du, mach jeder von VMware.
Ja.
Dann brauchst du einfach nur irgendwie halt Blech, wo du es drauf laufen lassen kannst.
Das ist richtig. Aber so dieser eigentliche Cloud-Gedanke, dass ich mir disaggregiert bald demnächst auch Memory, man kann es nicht oft genug sagen, aber jetzt momentan eben einfach so Compute Power, Netzwerke, Storage zusammenbaue und mir einen Rechner so zusammenstückele, wie ich das früher bei meinem Daddler gemacht habe. Das ist halt nicht. Also du gehst in eine deutsche Cloud, gehst du hin und dann kriegst du das in den Größen MLXL und unten drunter ist ein Shared Host oder ein dedizierter Host. Punkt. Also da ist nichts disaggregiert und nichts Cloud-Infrastructure, wie ich das von AWS und Azure, Google, Oracle, IBM, also die machen es ja alle vor, das ist ja nur alles auch keine Raketentechnologie mehr. Gibt's ja schon seit vielen, vielen Jahren. Es gibt ein paar Ansätze, vielleicht sind die auch einfach nur zu blöd, Preismodelle richtig aufzusetzen. Das kann ja auch sein. Also wenn ich nach den Preismodellen gehe, dann bin ich immer noch 1997. Das, was wir bei, vielleicht nicht ganz 1999, was wir bei UUnet damals anfangs verkauft haben, als dediziertes Hosting oder eben Shared Hosting. Das ist genau das, was ich heute noch bei deutschen Anbietern kaufen kann. Egal welche, da können die 1000 OpenStack unten drunter laufen haben, 1000 CEFs inkludieren. Es ist unterm Strich nichts anderes als vor 25 Jahren.
Das CEF interessiert mich ja als Kunden genau. Am Ende überhaupt nicht.
Richtig.
Ich möchte ja nur quasi Platz für meine Daten konsumieren und CPU-Leistung konsumieren und Hauptspeicher konsumieren.
Und ich möchte, dass
möglicherweise noch irgendwelche Dienste, was weiß ich, Identity Manager oder Passwort Vault.
Ja.
Irgendeine Key-Value-Store oder auch eine relationale Datenbank konsumieren als ich schicke da Daten hin und bekomme die wieder zurück, wenn ich danach frage.
Richtig.
Und ich möchte mich nicht mit dem Betrieb von irgendeiner MariaDB beschäftigen müssen.
Und da geht's schon mal los. Ich kriege die Dinger nur mit fertigen Betriebssystemen. Das heißt, ich muss dort dann auch irgend so ein blödes Linux oder Windows kommen. Muss mich vorher schon entscheiden, was ich da haben will. Und
das ist so bei den Amerikanischen auch.
Ja, gut, wenn ich ECS-Services. Ja, im Prinzip, EC2 heißen die, glaube ich, diese Cloud-Server, die ich bei Amazon kaufen kann.
Ja, Elastic Cloud Computing.
Genau.
EC2.
Das ist genau das, was in Deutschland, die verkaufen nichts anderes als diese EC2-Server. Also das ist vorkonfiguriertes virtuelles Blech. Schlimm.
Ja, es ist aber...
Wollen wir jetzt gar nicht vertiefen.
Ich will kurz einen anderen Bogen spannen oder ziehen. Jetzt ist ja, Cloud ist das eine. Aber digitale Souveränität bedeutet ja auch, dass ich zum Beispiel bei deutschen Herstellern kaufe.
Genau. Und das ist
europäische
jetzt,
CPUs.
Genau.
Europäische Server.
Und das wollte
deutsche
ich gerade sagen.
Oder europäische Firewalls, Netzwerkequipment.
Exakt. Ne?
Software.
Ja. Und das ist genau der Punkt. Und da gibt's wirklich jede Menge ernstzunehmende und gute Alternativen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt Cloud und KI in Deutschland kaufen, wobei auch bei KI gibt's die eine oder andere Perle, durchaus. Aber gerade was so Firewalls, Router, Switcher, man muss mal reingehen in die Firmen, was machen die denn damit? Da laufen ein paar Monitoring-Daten rüber, ein bisschen Backup-Daten, die brauchen keine Carrier-Grade Cisco-Hobel da in ihren Rechenzentren stehen haben. Und
naja doch, mit KI dann schon, wenn du den Keller betreibst selber. da brauchst du große Durchsätze
im Backend. Nächste Fass, aber auch da gibt es Alternativen. Nee, also tatsächlich, wenn ich heute eine Landschaft aufbaue, es gibt unglaublich viele kleinere ERP-Anbieter. Ich muss nicht alles mit einem SAP erschlagen, aber vielleicht da auch mal gucken, gibt es Branchenlösungen für mich. Storage-Anbieter gibt es einen Haufen in Deutschland, auch Software-Defined. Es gibt wirklich in jedem Bereich gibt es ausreichend deutsche Alternativen. Es gibt tolle Initiativen wie IT Security Made in Europe, OT Security Made in Germany. Es gibt wunderbare Produkte, große Namen, große Firmen, wer mehr auf Wert auf Zuverlässigkeit wählt. Also ich meine, was gibt's Zuverlässigeres als eine Rode und Schwarz oder eine Secunet? Lancom ist eine Rode- und Schwarz-Tochter. Also da steckt ein großer Konzern dahinter. Genauso wie bei einer Secunet hier Gisik und Devrient dahinter steckt, wo übrigens hier unser Bitkom-Präsident Wintergerst, der keine Alternative zu Cisco kennt, ist zufällig auch noch in der Geschäftsleitung von Gisik und Devrient und damit bei Secunet und vertraut auch seinem eigenen Hundefutter nicht. Also das ist alles so traurig. Das ist wirklich super traurig. Und ja, man muss sich halt echt nicht wundern, wenn die Vorbilder schon versagen. Und Kritis-Infrastrukturen allesamt Microsoft. Ein SharePoint, Entschuldigung, bitte, für ein bisschen Dokumentation, da muss ich doch kein SharePoint aufsetzen. Also da tut es ja nur wirklich eine Nextcloud, was ich selber bei mir im Keller betreiben kann und wo ich wirklich die Kontrolle drüber habe. Und die vielleicht nicht für jeden Einsatzzweck geeignet ist, aber es gibt Alternativen. Und je nachdem, was ich, sind wir wieder dabei, vorher Gedanken machen, Plan machen, gucken, was es gibt. Ist dann vielleicht auch ein bisschen sicherer. Ja, aber die Alternativen werden geringer. Brücke zum nächsten Thema. Weil du vorhin so schön Backup angesprochen hast. Backup gibt es ja demnächst dann bald nicht mehr. Ne? Es gibt ja nur noch Daten. Wenn ich mir so die letzte Veeam-Ankündigung angucke, die haben eine Firma gekauft, Security, mit relativ viel Geld. Nicht ganz so viel, wie Cohesity für Veritas ausgegeben hat, aber doch schon auch. Und die wollen demnächst, wenn man den CEO und Co-Founder richtig verstanden hat, keinen Unterschied machen mehr zwischen Primär- und Sekundärdaten. Und dann wird's wirklich richtig schwierig, von Backups und Archivierung zu sprechen, wenn das einfach nur unterschiedliche Töpfe sind, aber alles Daten. Von einem KI-Hintergrund gar nicht mal so verkehrt. Brücke zur S2N, Storage für KI.
Du bist heute Brückenbauerin.
Ja, ich bin total, ey, steht ja auch, ne? Bridging the gap between humans and machines. Machen wir heute so mein Slogan. Okay, wir brücken heute mal nur Humans. Weil für KI gibt es eigentlich keine so wirklich kalten und heißen Daten. Du holst immer mal wieder was raus fürs Training. Daten sind auch nach 10 Jahren noch interessant.
Das würde ich so pauschal nicht sagen. Mhm. Das kommt drauf an, wozu du dieses KI-Zeug benutzen musst. Mhm. Und wenn ich jetzt ein so ganz triviales Beispiel wäre, so eine Support-Geschichte. Du hast dann irgendwie nicht mehr deine Hotline am Telefon oder vielleicht sogar hast du die noch, die dann auch mit der KI gemeinsam arbeiten und was ich dann leichter herausfinden, dass das Problem früher schon gegeben hat oder so Kram. Mhm. Solche Support-Datenbanken hat jedes ernstzunehmende Ticketsystem hat sowas drin. Yeah. Das heißt, das hängt davon ab, wie gut du das pflegst und das sind natürlich dann Arbeitsdaten in einem Ticketsystem, die sind freilich in keinem Archiv drin oder die sind in einem Archiv drin, aber das Archiv wird dann angefasst. Ich denke mir heute tatsächlich, Backup ist aus gutem Grund etwas losgelöst von der normalen Produktivumgebung. Das heißt, KI oder nicht KI.
Ja, der Zug ist aber abgefahren. Da hat Rubrik schon für gesorgt mit ihren Cloud-Backups und Instant-Recovery-Geschichten. Ab dem Moment haben Leute Backup nicht mehr verstanden. Ab dem Moment war Backup etwas, auf dem ich arbeiten kann, wenn die Bombe auf mein Rechenzentrum fällt oder AWS gerade mal wieder ausfällt.
Es hat super funktioniert, kürzlich.
Ja, yeah. Wem sagst du das? Mir musst du das nicht sagen.
Ja, ich sehe schon die Argumentationskette.
Schlimm, ne?
Backup ist nicht mehr das, dass du irgendwie die Daten in eine Datenkopie beiseite legst und die dann rauskramen kannst, wenn das Original kaputt ist, sondern Backup ist eher so, ich hab da was mitlaufen und kann umschalten. Ja, ja.
Also was diese 3-2-1-Regel, die zwar immer noch von allen Backup-Anbietern und wirklich auch sehr guten Beratern empfohlen wird und die auch wirklich eine gute Regel ist, aber die wird in der Praxis, findet die keine Anwendung mehr. Also heute kann ich froh sein, dass meine 3-2-1 bedeutet, dass ich drei Kopien habe und davon nicht alle drei in der gleichen Cloud liegen. Also das ist heute Backup.
Ja, wobei ich weiß gar nicht genau, wann diese 3-2-1-Regel da dahergekommen ist, weil aus meinen Anfangszeiten hat kein Mensch irgendwie zwei Medien fabriziert. Da gab es dann irgendwie Backup auf einem Bandroboter. Man hat vielleicht einmal noch irgendwie einmal die Woche ein Bänder rausgenommen für einen Safe oder einmal im Monat und die in den Safe gelegt, okay. Mhm. Aber da gab es irgendwie keinen Medienwechsel irgendwo.
Also
das gab's nicht.
In deiner Welt, du bist ja mehr so in einem HPC-Umfeld unterwegs gewesen. Ich komme ja ursprünglich so.
Nein, nicht nur HPC, wir haben auch normale Datenbankbetrieb.
Vor meiner Carrier-Welt war ich ja auch mal in so KMU.
Ich hatte viele Medienfirmen als Kunde.
KMU-Umfeld unterwegs und da war es tatsächlich so, dass ein Geschäftsführer, der Wert auf seine Daten gelegt hat, das auf eine extra Festplatte, eine austauschbare, eine Pluggable, und die hat er sich dann in sein Safe gelegt. Und also da war das schon durchaus.
Ja, aber das ist auch kein Medienbruch.
Es ist nicht wirklich ein Medienbruch.
Diese zwei, du sollst ja irgendwie, was ist es, drei Kopien? Zwei, nein.
Zwei Medien und eine Offline.
Zwei Medien, eine Offline. Und diese zwei Medien, das verstehe ich halt jetzt aus der Historie raus. Ja. Weil du hattest halt deine Daten auf der Disk liegen und dann gab es nächtlich irgendwie ein Backup und das Backup ist auf ein Band draufgelaufen. Und vielleicht hast du noch von dem, wie gesagt, von dem Band irgendwie das Full Backup vom Sonntag hast du dann am Montag rausgenommen und in den Safe gebracht oder so. Einmal im Monat, irgendwie sowas. Das verstehe ich.
Es geht ja eigentlich um unterschiedliche Brandabschnitte. Die Idee ist ja, dass wenn dir dein Rechenzentrum abfackelt, meistens nur ein Teil hoffentlich betroffen ist und nicht die ganze Bude. Und dann hast du halt einen anderen Brandabschnitt. Also ich meine, ob das jetzt ein Tape und eine Festplatte ist, solange es zwei entkoppelte Medien sind, ist es, glaube ich, völlig wurscht, ob es unterschiedliche Medien sind. Es sind ja dann unterschiedliche Medien, aber nee, ist auch wurscht.
Aber mir kommt, wie gesagt, also diese Faust ist vorbei.
Wenn wir Glück haben, gibt es noch irgendwo ein paar Bandroboter. Quantum freut sich. Aber in der Regel hast du heute so, drei Kopien, zwei Clouds und eins vielleicht noch irgendwie so ein Teil davon im Rechenzentrum. Keine Ahnung, bei größeren
Landschaften.
Ist ja auch in Ordnung.
Eine ganze Reihe Gründe. Zum einen haben Platten große Kapazitäten und sind vergleichsweise billig. Mhm. Tape hat nicht in dem Zuge Kapazitäten zugewonnen, wie Platten immer größer wurden. Dann ist Tape natürlich immer noch zum Teil zu Recht, so hat so ein das ist alles so schwerfällig und mechanisch und kompliziert und Feinmechanik, wenn das was kaputt geht dran. Es ist alles robust und zuverlässig, aber am Ende stimmt es. Das ist irgendwie so ein feinmechanisches Ding in einem Rechenzentrum, was auf Bits und Bytes beruht. Das passt irgendwie nur so halb dorthin. Ja.
Da hat sich schon auch eine ganze Menge weiterentwickelt. Aber ich kann es mir schon vorstellen, du musst Bänder umkopieren. Das ist einfach so nach einer gewissen Zeit. Die Technologien sind nur gewisserweise abwärtskompatibel.
Ja, das ist aber bei einem Backup, das ohnehin nur ein paar Tage oder ein paar Wochen oder bestenfalls ein paar Monate alt ist, ist es wurscht.
Ja.
Bei einem Langzeitarchiv, wenn du dann alle drei Jahre oder alle fünf Jahre dein Bandmedium wechseln musst, weil die nächste Generation oder die übernächste Generation dann die alten Bände nicht mehr lesen kann. Mhm. Das heißt, du musst es dann umzugewinnen, da ist es echt zum Teil ein Riesenaufwand und das möchte man eigentlich nicht haben. Mhm. Das kostet Zeit und kostet Geld. Jetzt haben wir die Situation mit LTO 10, dass die sind gar nicht rückwärtskompatibel oder 9. Jedenfalls die aktuelle LTO-Version, die ist nicht rückwärtskompatibel. Das heißt, du musst im Grunde, wenn du umkopierst, reicht es nicht, dass du die Bänder umkopierst und du musst dann auch noch ein altes Laufwerk dastehen haben, von dem du lesen kannst, irgendwo zwischenspeichern und auf das neue Laufwerk schreiben. Also das ist dann auch nochmal irgendwie eins obendrauf, was man eigentlich vermeiden möchte.
Wobei es mittlerweile da auch Software gibt, die dabei hilft. Also es ist jetzt nicht so, dass da ein Männchen steht und
die auch eine Lizenz kostet,
Ding, aber, ja, das
und die
ist
brauchst
richtig.
Du dann auch nicht mehr wieder.
Ja,
die kaufst du für diesen einen Zweck.
Nö, und ja, dann brauchst du es nicht mehr. Dienstleister, dann kauft man sich einen Dienstleister. Also das ist schon alles lösbar. Es ist jetzt auch nicht so dramatisch. Wir wollen euch nicht zu viel Angst machen, nur ein bisschen Angst.
Das ist freilich lösbar, aber das trotz allem kostet das halt Geld.
Ich meine, wenn du jetzt ein
großes
trotzdem.
Archiv betreibst, dann betreibst du das nicht als Jux und Dollerei, sondern aus irgendeinem guten Grund und dann ist es auch Geld, ich würde sagen, spielt keine Rolle, aber dann kannst du das natürlich anders argumentieren, dass du da Geld ausgeben musst dafür.
Genau. Aber wie gesagt, spielt demnächst sowieso überhaupt gar keine Rolle mehr, weil es sowieso keinen Unterschied mehr geben wird zwischen Primär- und Sekundärdaten, sondern die einfach nur unterschiedlich verwaltet, klassifiziert, getaggt und abgelegt werden und Software kümmert sich drum und demnächst ist es halt alles Storage und es gibt nicht mehr Backup und nicht mehr Archiv und nicht mehr whatever, sondern jeder will alles. Wie überall auch. Jetzt wollen die Chip-Hersteller ja auch KI-Racks bauen. Schon wieder eine Brücke, Herr Stief.
Und in einem Jahr erzählen sie mir dann, dass Erasure-Coding ja auch ein Backup sei.
Ja, in gewisser Art und Weise. Wenn du es geschickt verteilst.
Nein.
Und okay. Ja, das Fass machen wir jetzt nicht auf.
Das haben wir schon wieder aufgemacht.
Ja. Das stimmt. Ja, lass uns mal ein bisschen zur KI weiterlaufen, weil wir wollen ja auch noch zur S2N kommen, ne? So.
Ich dachte, da waren wir schon.
Ja, so ein bisschen, nicht wirklich. Aber erstmal wollte ich erzählen, dass, nachdem jetzt hier ne, jeder jeden Kuchen haben will, fallen mir jetzt im Zuge meiner neuen Tätigkeit immer mehr Chip-Bäcker und Silizium-Bäcker ins Postkörbchen, die KI-Rex bauen. Also, Altmann und hier Nvidia, die haben ja schon ziemlich einen Wirbel gemacht mit ihren 10 Gigawatt Rechenzentren und Gigawatt Rechenzentren. Mittlerweile verkauft auch Google seine Rechenleistung gigawattweise an Anthropic zum Beispiel, die dort ihre KI trainieren und Inferenzen lassen, schlussfolgern lassen. Und heute ganz, Broadcom war ja der Nächste, ne? Broadcom meinte dann auch, ach, wir entwickeln jetzt Inference-Chips und bauen dann zusammen mit OpenAI auch mal ganze Systeme und knallen da unser eigenes Silizium rein. Jetzt heute ganz neu Qualcomm, die man ja sonst eher so aus dem Mobiltelefon kennt. Also eigentlich nicht, weil die kriegst du ja auch nicht mehr aufgeschraubt, die Dinger, aber da liegen so kleine Qualcomm-Chips drin in der Regel. Ja, die bauen dann jetzt auch 19 Zoll Racks mit einer ganzen GPU-AI-Engine-Infrastruktur-Gedöns. Und
ja, die haben die Chips, weil sie es können.
Naja, die haben die Chips, aber muss man dann gleich ganze Rechnersysteme bauen?
Ja, wenn du
und eins größer als das andere. Also wir haben ja schon gedacht, hier unsere 480 kW oder was das war von Nvidia.
600, dachte ich, 600
Kilowatt.
Was für mich immer noch ein Rätsel ist, wie das funktionieren soll.
Wenn du es hochrechnest, kommst du ganz, ganz leicht da drauf.
Also ja, aber...
Die kleinen Systeme haben ja alle schon 200 Kilowatt. Also die kleinen.
Ja. Ich weiß auch, wie es technisch gelöst ist. Trotzdem, ich meine, 600 Kilowatt in einem Rack, das musst du dort auch rausgekühlt bekommen.
Wasser, die kriegst du nur
Ja, freilich. Aber weißt du, was 600 Kilowatt an
Da sind noch ganz andere Fragen nicht gelöst. Da ist zum Beispiel
was das an Wärme ist.
Ja, da ist die Stromzufuhr überhaupt noch nicht gelöst.
Doch, das ist gelöst.
Ja, zwei AKWs an der Seite von
ach
jedem
so, die,
Rechenzentrum.
Ich meinte jetzt die ins Rack. Die ins Rack, die geht ähnlich wie früher bei Großrechnern. Da hast du quasi nebendran ein Netzteil stehen als in Rackgröße und dann Stromschienen, Kupferschienen.
Ja.
Mit denen du das verteilst.
Ja.
Wir hatten bei Mainframes auch auf 5 Volt irgendwie 1500 Ampere. Das geht.
Das sind ist aber keine Perpetuum Mobiles.
Aber dann, natürlich muss der Strom irgendwo herkommen, das stimmt schon.
Genau. Und wir haben jetzt schon das Problem, dass die Rechenzentren nicht gescheit mit Strom versorgt werden können, weil der Strom nicht dort produziert wird, wo er gebraucht wird. Und da, wo er produziert wird, kann er da, wo er gebraucht wird, nicht hintransportiert werden. Ich will jetzt gar keine Bresche für irgendwelche Trassen schlagen. Das Problem ist ganz anders. Aber ich kann keine Offshore... Nein, natürlich kann ich eine Offshore-Anlage vor Borkum bauen und die Rechenzentren in Frankfurt. Aber dann muss der Strom da auch irgendwie hin. Und das ist halt... Das ist alles noch nicht gelöst. Und abgesehen davon wird keine erneuerbare Energie dieser Welt und auch kein Kohlekraftwerk dieser Welt und kein Gaskraftwerk dieser Welt und kein Wasserkraftwerk dieser Welt diese Strombedarf erfüllen können. Und es ist ja nicht nur OpenAI, die es bauen. Es gibt ja, Google baut solche Rechenzentren, Meta baut solche Rechenzentren.
Vielleicht mal nur, um es einzuordnen. Also die Rede ist zum Beispiel von einem Rechenzentrum, das 1 Megawatt Leistungsaufnahme hat.
Giga.
Ein Gigawatt, Entschuldigung.
Wir reden von Gigawatt.
Ja, ein Gigawatt. Ein Gigawatt, also 1000 Megawatt.
Ja.
Und so ein Kernkraftwerksblock, ein modernen, in Anführungsstrichen, also so ISA 2,
mhm.
hier Uhu, das sie stillgelegt haben, der neuere, der ISA 2 Druckwasserreaktor, mhm. der hat eine elektrische Leistung von ungefähr 1400 Megawatt. Genau. Das heißt, ich brauche für ein so Rechenzentrum ungefähr so einen Kernkraftwerksblock.
Mhm.
So dimensionsmäßig.
Und das ist noch
Kohlekraftwerke haben weniger, die haben irgendwie, mhm. was jetzt, 400, 500, ja. vielleicht 600 Megawatt, wenn es ein großes ist.
Und übrigens sind auch modernere, also das sind alles Druckwasser-Kernkraftwerke.
Dinge. Ja.
Du bist der Elektriker von uns beiden, na ich auch, aber du hast es studiert. Selbst die modernen in China, die größten derzeit, die haben auch irgendwas so um die 1,6, 1,8 Gigawatt. Da kommen auch keine zwei raus. So, und jetzt will ich ja so ein Rechenzentrum vielleicht auch redundant versorgen. Das heißt, ich brauche schon mal zwei von diesen Oschis.
Das ist aber irgendwann ein physikalisches und mechanisches Problem. Ich habe in Uhu, also in ISA 2, war ich selbst mal an dem Generator gestanden. Die haben einen einzigen Generator, mit dem sie diesen Strom machen. Und das ist das ist so ein Ding, das ist wie so ein ICE.
Ja.
So groß und so lang.
Ja.
Und das, wenn du jetzt noch mehr Leistung brauchst, dann musst du das noch größer bauen. Irgendwann einmal ist es einfach zu Ende. Okay, dann musst du den zweiten nebendran stellen. Man konnte es natürlich schon irgendwie auch parallel koppeln.
Ja, das ist ja auch die Idee mit diesen neuen kleinen Würfeln,
die es nicht gibt. So klein sind die Würfel auch nicht. Ja, es ist die Rede von, wer das nachlesen möchte, der kann sich mal umtun bei Typ 4 Kraftwerken oder Kernkraftwerken Typ 4. Das ist so die, quasi jetzt die neue Generation. Da gibt es verschiedenste Ansätze und Modelle. Heißt, über was wir jetzt gerade reden, das läuft meistens unter SMR, Small and Medium Reactors.
Ja.
Das ist eben so, ja, könnte man sagen, wie so eine Containergröße. Man kennt sowas vielleicht noch als Vorgängergeneration von den Typ 3 U-Boote. Es gibt U-Boote mit Kernkraft, mit Atomantrieb.
Also die haben natürlich nicht so eine große Leistung, die haben so eine Leistung von ein paar hundert Megawatt.
Ja, da musst du dann entsprechend ein paar hinstellen.
Kannst du die koppeln, das ist die Idee dahinter. Aber die Idee ist bisher noch nicht über eine Proto-Preto-Typ eigentlich.
Also die funktionieren hervorragend auf PowerPoint?
Ja, genau, aber noch nicht in der Praxis. So,
es gibt experimental und so Prototyp-Geschichten, aber die haben dann halt eine Leistung von, mein Gott, 20 Kilowatt.
Ja.
Und da sind wir halt weit weg von...
Ja.
Von dem.
Die haben einen Vorteil, die sind Gigawatt. Sehr, sehr viel effizienter. Das heißt, du hast weniger Atommüll nachher. Ich meine, du hast immer noch Atommüll. Das Problem müssen wir hier nicht von der.
Strahlung ist Strahlung.
Strahlung ist Strahlung. Das müssen wir überhaupt nicht vom Tisch fegen. Also, das wirst du immer noch haben, aber die Ausbeute ist wesentlich größer aus so einem Stab, als es halt bei den Uhus dieser Welt bisher war. Aber das sind so ungelegte Eier. Und jetzt baut einer nach dem anderen. Ne? Ich habe ja vorhin vergessen, AMD auch noch dabei. Helios, neues System, schön Open Compute Project. Yay. Aber auch irgendwie mindestens 200 bis 500 kW.
Ja, noch ganz keine Spezifikationen.
Es gibt noch keine Specs. Also es gibt so ein paar Spekulationen, aber noch keine Specs.
Eine Aussage ist, sie hätten eine Flüssigkühlung, die kann 125 Kilowatt, glaube ich, wegkühlen.
Mhm.
So eine Rackkühlung, also geht man davon aus oder könnte man vermuten, dass es vielleicht auch die Leistung ist von so einem einzelnen Rack?
Das wird sehr viel mehr sein.
Aber vermutlich
das wird
ist
sehr
es,
viel mehr ja, sein. Also wenn man von dieser Rubin-Plattform ausgeht und AMD claimt für sich, dass sie wesentlich effizienter und leistungsfähiger sind und die GPUs, die da momentan so ein bisschen in der Spekulation sind und die Anzahl davon, die da reinpasst, also da sind wir auch schon bei knapp 200 kW in so einem Rack und dann kommen noch die ganzen CPUs dazu, kommt das Netzwerk dazu, kommt der Speicher dazu, auch wenn das alles mit NVMe-Technologie und SSDs nicht mehr so viel Strom braucht.
Täusch dich da nicht.
Braucht Strom. Und die Wärme muss weg. Auch eine SSD erzeugt Wärme. Also das ist einfach so. Und du kriegst diese Oschis, die kriegst du nur noch flüssig gekühlt. Das heißt, die passen schon mal in die Hälfte der bestehenden Rechenzentren nicht rein. Jetzt bauen wir in Deutschland ein neues Rechenzentrum, Wartezeit ungefähr 10 Jahre nur für die Genehmigung. Und dann hast du dann noch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Bürgerbegehren und drei Schwanzlurche, die am Aussterben sind und die das Ganze nochmal um 10 Jahre, das ist Drama hoch 283. Schlimm. Storage für KI. Lass uns doch einfach bei dem bleiben, was du kannst. Was ist denn jetzt so das Besondere an Storage für KI?
Trotz dieser ganzen Lamentiererei wird es nicht ausbleiben, dass solche Sachen heute gebaut werden, dass es KI weitergeben wird. Du hattest vorhin angefangen, dass mit speziellen KI-CPUs, das ist halt auch daraus getrieben, weil man halt sagt, so klar kann man jetzt GPUs hernehmen und Nvidia macht das Geschäft ihres Lebens damit, weil die natürlich auch zufälligerweise quasi die passende Chip-Architektur hatten für genau den Zweck. Aber das braucht halt ordentlich viel Strom. Und wenn man jetzt diesen ganzen GPU-Kram abstreift, den eine Nvidia-Grafikkarte mitbringt, machen es zum Teil ja eh schon. Die haben ja mittlerweile eh schon spezielle Karten nur für KI-Anwendungen. Sowas gibt es ja. Und wenn man das dann vielleicht halt auch in der CPU nochmal hinoptimiert, dann kommst du halt möglicherweise, so ist auch zum Teil die Hoffnung, halt in einen Leistungsbereich, den man wieder beschaffen kann.
Wir hatten es auf unserem Talk, wo es um Storage ging, haben wir trotzdem das Prozessor-Thema kurz gestreift auf der S2N. Es ist tatsächlich so, dass man für bestimmte KI Anwendungen wie eben diese Schlussfolgerungen, da reicht eine CPU, da brauchst du andere Dinge, da brauchst du nicht zwingend so, also du brauchst schon viel Rechenleistung, aber eigentlich brauchst du da mehr Speicherbandbreite und Memory. Das sind die Sachen, wo es bei Inference mehr drauf ankommt. Und eine GPU ist da denkbar ungeeignet und das beweisen Entwicklungen. Also zum Beispiel Google hat ja schon seine TPUs entwickelt, speziell vor dem KI-Hintergrund. Also das sind keine so All-Purpose, ich erschlag alles, was im entferntesten nach Vektor klingt.
Die können im Grunde nur Inferenz.
Nee, die können auch Training, die machen das anders. Die sind halt, da ist schon auch so ein bisschen, ich habe vor Monaten mal eine Firma Grok vorgestellt, die einen speziellen Inference-Chip entwickelt haben, also wirklich einen reinen Tensor-Stream-Prozessor. Und diese TPUs von Google, die sind so eine Mischung aus TensorStream und TensorFlow. Also die können beides. Die können Matrixberechnungen, Vektorberechnungen, aber eben auch diese, weil die Speicher anders verwalten, können die eben auch Inference besonders gut. NPUs, es gibt eine Firma Samba Nova, die baut spezielle KI-Prozessoren. Das sind, ich glaube, ASICs, keine FPGAs. Genau, die machen mittlerweile alle nur noch ASICs, alles fest gegossen. Die bauen eben auch speziell fürs Training und für bestimmte Bankenanwendungen, wo es um Geschwindigkeit geht, für Analysen und aber auch eben für KI-Anwendungen Richtung Kunde raus. Eben im Bankenumfeld bauen die spezielle Chips und Systeme. Auch schon Rex vor vielen, vielen Jahren, genau. Grok selber verkauft die CPUs auch nicht einzeln, außer an Meta. Wenn du Grok-Prozessoren haben willst, dann kriegst du auch das gesamte Rack oder das gesamte Recheneinheit. Und die Broadcom-Entwicklung geht in die Richtung, was hier Altman und Broadcom angekündigt haben, spezielle Inference-Chips zu bauen. Jetzt auch die Geschichte von AMD, das Helios-System ist auch in die Richtung hin optimiert. Wobei man kann es nicht trennen, weil du musst ein Modell immer wieder nachtrainieren. Sonst haben wir heute Morgen, war ein schöner Artikel auch bei Tagesschau 24 dazu. Wenn du eine KI trainierst, dann hat die alte Daten. In 3 Jahren antwortet die dir mit Antworten, die sie vor 3 Jahren gelernt hat. Das willst du nicht. Gibt es Erweiterungen, hat man alles im Griff, aber muss man halt berücksichtigen. Das heißt, du hast aber immer wieder Trainingsdaten, die damit reinfließen und neue Daten, die verarbeitet werden müssen. Es ist
zugleich
schwierig.
Zugleich wirst du aber typischerweise nicht auf dem gleichen GPU-Cluster trainieren, mit dem du Inferenz machst.
Nee.
Weil die halt auch von der Hardware-Konfiguration unter Umständen anders sind.
Ja, das stimmt.
Und deswegen kann man eben auch Inferenz-CPUs bauen. Im Grunde was jede, nicht jede, aber viele, mittlerweile gibt es ja in mobilen Prozessoren, gibt es ja auch so Inferenzkerne dann drin, die da halt irgendwie nur dazu da sind, deine Siri-Fragen zu beantworten und so Kram. Die muss kein komplettes KI-Modell mit 400 Terabyte Daten irgendwie sich lernen. Das holt
die sich genau aus der Cloud.
Genau.
Ja, Das ist richtig, das stimmt. Also ja, Infillments ist tatsächlich, hat andere Ansprüche an Storage, deswegen auch unser Vortrag als Training. Ja. Und in großen Modellen ist es tatsächlich so, dass du die...
Das geht schon damit los, dass jetzt aus Storage-Sicht ist alles, was irgendwie mit Training zu tun hat, bis hin zum Checkpointing, das ist... nein, stimmt nicht. ich würde gerade sagen, das ist überwiegend Write, aber das ist falsch, das ist nicht überwiegend Write, aber es ist relativ groß sequenziell. Mhm. Außer der Trainingslauf an sich, der halt irgendwie beliebig Daten zugreift. Aber ja, wenn du die Daten irgendwie da reinziehst und auspackst und dann musst du die putzen, ne, Dubletten raus und irgendwie die Qualität und so weiter ein bisschen vorbereiten, das ist alles relativ viel sequenziell. Das ganze Checkpointing, was beim Training passiert ist, sequenzieller Datenzugriff. Ja. Und das, die eigentliche Inferenz, wenn du also so ein Ding fragst und es dir Antworten gibt, das ist halt fast 100% Random Access.
Ja.
Und wenn du die Sachen halt trennst, dann kannst du natürlich auch in der Storage-Infrastruktur drauf Rücksicht nehmen und sowas passend aufbauen, dass du eben dann ein Optimum rausholen kannst.
Ich packe jetzt mal zum Schluss noch meine Glaskugel aus, das nächste große Ding, was ich am Horizont sehe. Glaubt, hört meinen Worten und erinnert euch in 5 Jahren dran, wenn dann alle wie blöde neuronale Netze bauen und Chips für neuronale Netze. Weil das eigentlich ungelöste Problem in KI ist nämlich der Langzeitspeicher oder der... Du hast heute KI, ist wirklich begrenzt. Da kann ich noch so viele Trillionen Parameter verarbeiten und alles Mögliche. Aber... der Speicher ist das nächste Frontier in der KI-Anwendung. Und solange das nicht gelöst ist, werden wir weiter mit den Halluzinationen zu kämpfen haben, die eine KI mit sich bringt. Also der nächste große Hype werden neuronale Netze sein und die Einbindung von Quanten. Also das war übrigens die große Durchbruch von Google, was sie für sich claimed haben, dass sie eben Quantencomputing auch in das KI-Anwendungen mit reinbringen wollen, was auch woanders gerade noch stattgefunden hat, kann ich mich gerade nicht erinnern. Ja, wo IBM eher so Unternehmensanwendungen sieht in ihren Durchbrüchen, die wollen halt einfach stabile, zuverlässige Quantenrechner bauen. Aber Quantum wird immer ein Co-Prozessor sein für bestimmte Dinge und eben auch für KI.
Ich wäre immer vorsichtig, aber ja, erstmal ist es nicht anders abzusehen.
Ja, also das ist, also selbst die größte Glaskugel, die ich habe, sieht nicht, dass das irgendwann mal absehbar anders sein wird. Aber die könnten natürlich tatsächlich Quantensprünge zur Folge haben in dem, was KI leisten kann. Also wer meinen Vortrag in Chemnitz gesehen hat, wir sind momentan wirklich ganz, ganz am Anfang einer KI, auch wenn die Blase bald platzt. Ich sehe schon meinen Hubba-Bubba, der ist schon durchsichtig.
Ja, das siehst du ja allein schon daran, dass halt so ein Ding irgendwie bestenfalls 60% Genauigkeit hat oder eher nur weniger. Also das 40. ist halt... wenn du mal so einen IHK-Notenschlüssel ansetzt, dann kriegst du halt irgendwie bei 60%, das ist noch gerade so ausreichend und geht schon fast in Richtung mangelhaft.
Eigentlich ist es ungenügend, also 40% ist, glaube ich, so der Schnitt nach neuesten Erkenntnissen. Und es ist halt tatsächlich so, KI kann nicht zugeben, dass sie etwas nicht weiß. Die erfindet eher was, als dass sie das zugibt. Wie auch, sie hat kein Verständnis von sich selbst, sie hat kein Verständnis von dem, was sie da von sich gibt. Sie kann den Sinn der Worte nicht begreifen.
Ja, das ist...
Und das sind alles diese Grenzen, die eben, die man mit Quantentechnologie und mit neuronalen Netzen lösen kann. Aber da sind wir ja noch vor PowerPoint. Also das ist ja noch ganz, ganz weit weg. Also wir sind KI-technisch, sind wir far away einer Odyssey 2000 oder einer AI oder iRobot. Wir sind da wirklich so momentan noch so auf dem Stand von einem AIBO.
Also ich denke, was gut geht, jetzt mal so...
Analysen gehen gut.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Wenn du dir irgendwie so umfangreiche Texte zusammenfassen lassen möchtest,
ja.
Auch oder viele, viele Quellen hast, die du irgendwie darstellen können möchtest, dann
also
da ist auf jeden Fall gut.
Analysen, dafür ist die super mega Zusammenfassung schon wieder nicht, weil sie den Sinn nicht versteht, fasst sie irgendwas zusammen. Also es hat nichts mit dem zu tun. Ich nutze ja KI täglich selber sehr gerne, aber ich habe auch das Problem, dass ich schneller bin, wenn ich selber zusammenfasse und mir die Mühe mache, den Text zu lesen. Was eine KI auch gut kann, sind Dinge neu arrangieren, also in so kreativen Bereichen wie Musik, die erfindet keinen, also das wird nie ein zweiter Mozart werden, aber sie kann halt Elemente von Beethoven, Mozart und Händel nehmen und was nichts Neues, aber das anders kombinieren und dann hast du halt was Neues oder bei der Bildgenerierung. Also da sind wir mittlerweile auch ganz, ganz weit und da passieren schon auch ein bisschen kreative Sachen und was mit einer KI sicherlich auch ganz gut geht, ist Leute, die sonst niemanden haben, mit dem sie reden können. Man sollte halt nur nicht alles glauben, was sie sagt.
Das ist gefährlich. Ja. Das ist gefährlich. Ja. Das fasst man auch besser zu.
Nicht alles glauben, was eine KI sagt. Da geht's dann schon mal los, genau. Und beim Coden. Coden kann sie eigentlich auch ganz gut, weil das ist eine begrenzte Basis. Aber du musst das richtige Modell dazu nehmen und es muss richtig trainiert sein.
Und auch da gibt es schon Gegenstimmen, die sagen, sie haben mehr Arbeit damit, ja, Fehler aus dem Code rauszupriemeln, als wenn sie selber schreiben würden.
Musst du aber das Kleingedruckte lesen, die haben halt so ChatGPT fürs Coden verwendet. Okay. Ne? Wenn die jetzt, was ist in GitHub drin, oder AWS hat auch so einen eigenen Copilot, also wenn du das nimmst, die sind durchaus besser, weil die werden halt nur an echten Code gelernt und da sind die Fehler auch geringer.
Das ist ja generell, wir hatten das mehrfach die Diskussion, wo ich sage, KI wird der eigentliche Siegeszug, denke ich, das ist nicht in diesem generischen, wie es ChatGPT anbietet oder so Bildchen machen, sondern der eigentliche Siegeszug ist in speziellen Spartenlösungen und Branchenlösungen, die du vielleicht auch mit deinen eigenen Buchhaltungsdaten anfütterst und dann halt für dich selber im Unternehmen benutzen kannst. Ja. Und da werden, denke ich, schon Prozesse vereinfacht, beschleunigt oder verbessert.
Wo wir dann auch wieder
sind. Aber dann bist du auch wieder so weit, dass du natürlich die KI speziell dahin oder dir ein Modell kaufst, das dafür hintrainiert wurde.
Was vortrainiert ist mit allgemeinen Daten, wo dann anonymisiert tatsächlich Daten von ganz vielen vergleichbaren Anwendungen, aber was du dann mit deinen speziellen Daten auf deine Welt hin feintunst. Ja. Und das musst du auch immer wieder anpassen. Also das ist nicht so, dass ich eine KI anschaffe und dann lebt die da so vor sich hin und macht tolle Dinge, sondern die muss immer wieder, die Modelle müssen nachjustiert werden, die müssen mit neuen Daten gefüttert werden, müssen angepasst werden,
feintunst. Ja gut, wenn ich sowas als Produkt kaufe, dann gehe ich davon aus, ich bekomme Updates in
in so Sicherheitsprodukten, jetzt schließen wir einfach mal den Kreis zur ITSA wieder und machen das fast zu. Da ist tatsächlich so im Sicherheitsbereich, da kümmern sich deswegen auch Cloud, kümmern sich die Firmen drum, ihre Modelle zu pflegen. Die haben entsprechendes Personal, die diese Modellpflege machen. Das kann kein Unternehmen machen, bei sich eine Firewall immer wieder nachjustieren, antrainieren und selbst mit den besten Datenbasen wird das irgendwie nie über 90% Accuracy rausgehen. Und das sind eben auch so Sachen. Bei Sophos habe ich das erste Mal den Begriff, ist gar nicht so neu, ich habe es das erste Mal gehört, multimodale Language Models. Und da ist es tatsächlich so, Sophos benutzt über 70 KI-Modelle, unterschiedliche KI-Modelle, um eben auch wirklich höchstmögliche Erkennungsrate und Analyserate.
Dann kann man auch Antworten gewichten und solche Sachen.
Genau, ganz anders gewichten. Du kannst dann auch ChatGPT oder Modelle wie ChatGPT, die sind ursprünglich nur für Text entwickelt worden. Wenn du Bilder machst, dann hast du auch ein anderes Modell bei OpenAI, genauso wie bei Gemini oder Copilot. Die sind alle spezialisiert und es gibt multimodale oder Vision Language Model, die können dann eben auch Bilder oder eben im Fall der multimodalen auch Video, Audio, alles Mögliche erkennen und auswerten. Und du kannst es mit einem multimodalen Modell machen oder du kombinierst halt wie Sophos über 70 Best of Breeds und dann kriegst du wirklich eine zuverlässige Phishing-Erkennung raus eben. Mhm. Da reichen weder Signaturen noch sonst irgendwas. Du hattest kürzlich selber den Fall, wo du geguckt hast, eine E-Mail sah super echt aus und zufällig auch gerade ein Paket erwartet.
Also das war irgendwie so, ich glaube, so ein DPD.
Ja.
Also ist wirklich DPD-Zustell, gedacht, und konnte nicht zugestellt werden.
Wo also die Zeiten schlechter Übersetzungen und komischer, pixeliger Bilder, die ist
das
vorbei.
Das wird besser und besser, ja.
Also selbst die Seiten sehen aus wie die Original-Corporate-Seiten. Da müssen ganz andere Mechanismen ran. Aber das Fass machen wir jetzt nicht auf. Ich würde sagen,
machen wir das eher zu. Wir haben langsam Abendessenszeit, genau.
Hunger.
Gut. Dann sage ich danke fürs Dabeibleiben. Ihr habt gehört Data Express Episode 63, den Podcast von Data Disrupted mit der Kerstin und dem Wolfgang. Updates für neuen Content gibt es auf Blue Sky, auf LinkedIn. Im RSS-Feed gibt es nicht mehr, weil da haben wir keine Updates mehr. Wir haben jetzt die...
gibt's aber, Computing hat auch ein RSS-Feed.
Ihr liest bei computingdeutschland.de bitte.
Genau.
Das, was die Kerstin schreibt. Und ihr bekommt aber gelegentlich auch persönliche Sicht auf Enterprise-IT bei uns im Blue Sky LinkedIn und im LinkedIn. Eher. Du bist mehr so LinkedIn und ich bin mehr so der Blue Sky-Mensch.
Genau.
Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.